Hallo Philipp.
Hallo Elmar.
Sag mal, wann war der letzte Arbeitstag, an dem du gar kein Meeting hattest?
Boah, ich glaube, das ist schon ewig her. Normalerweise jeden Tag. Ah nee, es könnte zufälligerweise sein, dass das gar nicht so lange her ist, weil ich zwischen den Jahren gearbeitet habe und da gab es bestimmt einen Tag, wo quasi sonst niemand anderes gearbeitet hat oder zumindest nicht mit mir zusammen und ich da ausnahmsweise gar keinen Termin hatte. Aber sonst gibt es eigentlich eher Tage, wo es Termine am fließenden Band gegeben hat. Das, ja, Termine gehören zum Arbeitstag mit dazu.
Ja, ich muss sagen, ist bei mir auch schon ewig her. Ich könnte gar nicht mehr genau sagen, wann. Und ich stehe auch vor einer Woche, die komplett voll ist. Aber genau aus diesem Grund wollen wir uns heute auch mal über die überbordenden Meetings so unterhalten. Doch, bevor wir dazu kommen, auch die nächste wichtige Frage. Philipp, was gibt's denn bei dir Schönes?
Ja, Schönes hat bei mir nicht mit Meetings zu tun, aber mit gemeinsamer Zeit. Im Moment gerade ist ein größeres Sportevent und meine Tochter schaut mit mir abends immer wieder Sport und ich habe festgestellt, sie interessiert sich gar nicht so sehr für das, was da im Fernsehen läuft und was es anzugucken gibt. Das, ja, ist auch nicht schlecht, aber es ist gar nicht das, was sie so sehr interessiert, sondern man merkt, es tut ihr einfach gut, Zeit mit mir zu verbringen und mir tut es auch gut. Das ist eine wunderbare Sache. Da verbringe ich auch gerne Zeit, viel lieber als in Arbeitsmeetings. Was gibt's denn bei dir Schönes?
Das ist jetzt ein bisschen unfair. Also bei mir gibt's nichts, was ich mit meiner Tochter zusammen mache. Zum einen, ich habe zwei Dinge sogar diesmal, aber ich habe Assassin's Creed Shadows endlich durch, inklusive von dem DLC. Ja, 160 Stunden und das Ding ist fertig. Aber das ist jetzt auch wieder, kommt dann so eine gewisse Pause, wo ich erstmal ein bisschen Ruhe brauche, weil das ist schon viel Holz. Und ich weiß nicht, ob ich das auch nochmal so exzessiv machen will. Aber ich habe am Schluss Platinum noch geschafft. Zum anderen habe ich eine neue Leidenschaft entdeckt. Ich schaue mir im Moment sehr gerne sogenannte Death Games Serien an. Sagt dir das irgendwas?
Nee, hört sich komisch an. Erzähl.
Es sind so entweder Serien oder können auch Filme sein, wo quasi mehrere Menschen in Anführungszeichen, ein Spiel geschickt werden und am Schluss überlebt nur einer. Es ist dann also letztes
so
Jahr hatten wir
mäßig.
Den Film. Ja, genau, Hunger Games, das wäre so die westlichen. Da gibt's aber so Alice in Borderlands zum Beispiel, so mehr aus dem asiatischen Raum raus. Und dort kommen auch die Geschichten eigentlich her. Und wenn man sich damit ein bisschen mehr beschäftigt, das ist so schon eine sehr spannende Welt, die auch sehr viel über eine gewisse asiatische Kultur, aber so rum gesehen auch über uns aussagt. Aber darüber erzähle ich irgendwann mal bei Gelegenheit mehr.
Okay, spannendes Ding, aber natürlich auch sehr passend zu dem Spiel, was du da davor jetzt endlich durchgeschafft hast. Sehr gut. Hatte ich eigentlich hier schon mal erwähnt, dass ich immer noch bei Assassin's Creed Valhalla bin und immer noch in England? Ich glaube, das ist jetzt seit 2 Jahren irgendwie ein Running Gag bei uns, dass ich da noch nicht weiterkomme.
Das stimmt, aber bis das nächste Assassin's Creed rauskommt, dass ich jetzt anfange, da hast du wieder etwas Zeit bis dahin.
Okay, mal schauen, was die Realität dann später bringt.
Gut, aber wir wollten noch ein anderes Thema kurz ansprechen. Wir haben es ja dieses Jahr, beziehungsweise nochmal im letzten Jahr, wir haben ja schon 2026, es leider nicht geschafft, auf den Chaos Computer Kongress zu kommen. Und deswegen haben wir es leider nicht live gesehen, aber wir schließen uns da, glaube ich, schon an, nämlich dem sogenannten D-Day, dem Digital Independence Day. Was hältst du denn von dem D-Day?
Also ich finde die Initiative, ich sag mal, einerseits inhaltlich gut, andererseits natürlich die Frage für mich, warum ist das eigentlich nötig, und stelle dann wiederum in Gesprächen mit anderen fest oder ich bemerke dann diese Notwendigkeit. Also ich meine, mir geht's schon seit Ewigkeiten so. Ich bin einer von denen, der Freunden, Familie, Nachbarn mit allem Möglichen an Technik hilft und natürlich gehe ich dann auch auf die Sachen ein, wo ich sage, hier, also ich weiß nicht, wem ich schon alles gesagt habe, nutze kein WhatsApp, schon gefühlt seit Jahrzehnten. Also ja, Initiative finde ich grundsätzlich super, da bin ich dabei und ja, wir müssen in der Hinsicht einfach gucken, dass wir ein Stückchen eigenständiger werden und uns aus der Abhängigkeit rausbewegen. Alles korrekt.
Das mit dem WhatsApp hast du ja noch nie erwähnt. Aber ich gebe dir da jetzt mal grundlegend recht. Ich finde vor allem auch sehr gut diesen Versuch, die Menschen quasi mit offenen Armen zu empfangen und sagen, okay, komm zu uns, wir helfen dir, wir unterhalten uns darüber. Das ist alles nicht so schwierig, das geht schon alles. Und um einfach dort auch ein bisschen näher zu rücken. Du weißt, das Thema Gesellschaft und so, also im Sinne von, wir bilden Gruppen, die zusammenarbeiten, liegt mir sehr nahe. Und deswegen finde ich diese Herangehensweise hervorragend, um hier einfach Hürden abzubauen und ein bisschen in die richtige Richtung zu laufen.
Also das sehe ich auch so. Das ist einerseits das, ja, wie du schon sagtest, etwas in der Gemeinschaft und gleichzeitig passiert da aus meiner Perspektive ein Stückchen Umdenken in dem, was ich jetzt mal als Community bezeichnen möchte, weil wir da früher insbesondere, aber auch immer noch stark teilweise Abgrenzungen haben. Also wenn ich mir anschaue, wie die Kommunikation Leuten gegenüber ist, die sich an ein technisches Thema ranwagen und nicht gleich alles schnallen, da haben wir schon noch einiges vor uns, weil so nach dem Motto, na, wenn du die Grundlagen nicht kapierst, dann lass es besser gleich, ist eigentlich keine geeignete Reaktion, sondern auch da mit Leuten, die sich nicht perfekt auskennen, lieber hilfsbereit sein und unterstützen. Von daher, da passiert was und die Initiative unterstützt diesen Gedanken da nochmal, finde ich grundsätzlich sehr gut und ich hoffe, dass das auch, naja, in ein paar mehr Köpfen ankommt und man nicht Leute, die Unterstützung brauchen, als allererstes anpflaumt oder für dumm darstellt.
Absolut. Und ich möchte zusätzlich auch noch den Aspekt reinbringen, dass wir in der jetzigen Zeit auch einen Ausblick brauchen, also etwas, worauf wir hinarbeiten können. Im Moment wirkt alles sehr, sehr duster, sehr, sehr dunkel und auswegslos. Und hier ist eine Möglichkeit, einen Ausweg zu zeigen in etwas, was vielleicht besser wird. Und das finde ich grundlegend super.
Geht mir genauso, ja.
So, wir wollen uns heute ja unterhalten über die Kollektivitis. Ich habe dazu in der Süddeutschen Zeitung Ende Dezember nämlich einen Artikel gefunden, der darüber gesprochen hat. Philipp, willst du mal ein paar Worte über den Artikel an sich uns erzählen?
Ja, genau. Also in dem Artikel geht es mal ganz grundsätzlich um die Fragestellung, wie sieht denn heute unsere Arbeitswelt aus? Also was passiert denn, ich nenne es mal auf der Metaebene, neben der eigentlichen Arbeit? Also wo wird sich über Arbeit ausgetauscht? Wo wird sich zu Arbeit unterhalten? Wo wird, naja, vor allem geredet? Wie kommt man zu Entscheidungen? Wer entscheidet? Und natürlich auch das Ganze, was ist, womit wird die Arbeitszeit denn ausgefüllt? Also wenn man sich mal die verschiedenen Berufe dann auch anguckt, die Überlegung, wie hat sich das geändert? Also dass in einem Handwerksberuf ja eben mit den Händen gearbeitet wird und in einem Bürojob, in einer Anstellung, das eher nicht der Fall ist, ist ja erstmal klar. Aber die Frage ist ja auch da, wie viel passiert im Kopf und wie viel passiert durch Gerede mit anderen? Und da geht es unter anderem in diesem Artikel drum und ich finde die Betrachtungen da schon sehr interessant. Also da gibt es einfach mehrere Aspekte, in die man mal auf unser Arbeitsleben so drauf gucken kann und sich fragen kann, ist das so alles sinnvoll, was wir eigentlich tun oder müssten nicht auch manche Dinge anders laufen?
Genau. Aber bevor wir jetzt auf diese Einzelaspekte kommen und ich glaube, das trifft uns beide auch in unserem Arbeitsalltag sehr, sehr stark. Wolltest du eigentlich noch einen Rant loslassen zu einer Betrachtungsweise unseres Arbeitsalltags von jemand komplett anderem, der, ich sage jetzt mal, von unserem Alltag sehr außenstehend ist?
Ja, also ich tue mich mit der aktuellen Debatte über, wie arbeiten wir eigentlich in Deutschland aktuell, echt schwer. Also wir haben ja jetzt gerade vor nicht allzu langer Zeit wieder Friedrich Merz gehört mit den Vergleichen zu, die ja jetzt schon mehrfach kamen und auch nicht nur von ihm, aber jetzt gerade der Vergleich, der mir so wieder parat ist, in der Schweiz werden 200 Stunden mehr gearbeitet. Ich tue mich da schon mal erstmal mit schwer, weil ich mir angucke, von wem es kommt. Also sicherlich nicht von jemand, der schuften musste bis zum geht nicht mehr und gerade so ein bisschen Geld zusammengekratzt hat. Das ist schon mal das eine. Aber das andere ist, ich würde eigentlich gerne auf diese Vergleichsaktivität mich beziehen. Es ist ja schön und gut, dass man sich vergleicht. Das ist auch irgendwie ganz normal und ganz richtig so. Aber wir kennen das alle, Äpfel mit Birnen. Und vielleicht ist auch dieser Vergleich mit der Schweiz irgendwie Äpfel mit Birnen. Deutschland ist im europäischen Vergleich ein Land, wo es relativ viel Teilzeit gibt. Wenn wir den Vergleich machen, wie viel gearbeitet wird, müssen wir uns also überlegen, welche Gruppen vergleichen wir. Vergleichen wir die Gesamtbevölkerung oder vergleichen wir nur die arbeitende Bevölkerung? Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir nehmen uns ein Land, da leben zwei Menschen drin, ein Mann und eine Frau, um das mal so darzustellen, wie sich vielleicht auch ein Friedrich Merz das in der wunderbaren Vergangenheit vorstellt. Und der Mann arbeitet. 100%. Jetzt haben wir ein anderes Land, da leben auch ein Mann und eine Frau. Und der Mann arbeitet 80% und die Frau arbeitet 50%. So, was haben wir denn da? Was passiert denn da am Ende, wenn ich diese beiden Länder vergleiche? Dann ist in dem einen Vergleich drinne, je nachdem, was ich in die Betrachtung mit reinnehme, in dem ersten Land haben wir arbeitende Bevölkerung, arbeitet Vollzeit 100%. Gucke ich mir das zweite Land an, stelle ich fest, arbeitende Bevölkerung arbeitet nicht Vollzeit, weder der eine noch der andere. Aber Stunden, wenn ich jetzt mal die 40-Stunden-Woche irgendwie in Betracht ziehe, dann haben wir da 32 plus 20, haben wir 52 Stunden. Sind mehr Stunden, teilt sich aber auf zwei Leute auf, teilen wir 52 durch zwei, sind wir auf 26 Stunden pro Person und bei dem anderen sind wir bei 40 Stunden pro Person. Ah, dabei haben wir aber nur die arbeitende Bevölkerung betrachtet. Also irgendwie hinkt dieser Vergleich. Stellt man ganz schnell an so einem einfachen Beispiel fest. Und darum geht's mir auch. Ich kann diese Vergleiche einfach schwer akzeptieren, wo eine Zahl irgendwie rausgepickt wird, ein Vergleich gemacht wird und dann gesagt wird, ja, da müssen wir hin. Das waren jetzt nur mal betrachtet auf, wie viel Arbeitszeit läuft denn rein, wenn wir Teilzeit und Vollzeit betrachten. Überstunden in Deutschland übrigens, über die Hälfte der Überstunden, die in Deutschland anfallen, sind unbezahlt. Das war jetzt die letzte Statistik, die ich gefunden habe. Ja, die fallen aber halt trotzdem an, also die werden gearbeitet. Wenn ich mir den Vergleich zur Schweiz nochmal angucke, können wir uns einen Lohnvergleich anschauen. In der Schweiz sind die Löhne deutlich höher. Also ich habe einen Vergleich von 2023 gefunden. Da ist es zwar in US-Dollar, aber schauen wir uns mal kurz an. 66.000 US-Dollar Deutschland, 72.000 US-Dollar Deutschland durchschnittliches Gehalt. Und zwar im Brutto. Und im Netto wird es dann sogar noch extremer, da sind es 44 zu 56.000. Da muss man sich mal überlegen, kann ich das so vergleichen? Ja, natürlich, in der Schweiz gibt es andere Lebenshaltungskosten. Also wir merken, wir kommen immer weiter mit Vergleich, Vergleich, Vergleich und es wird irgendwie dann schwierig. Deswegen, ich bin mit diesen Vergleichen nicht so ganz glücklich. Und eine Sache, die ich dann noch immer noch ein Stückchen weiter sehe, ist, ja, warum sind denn die Vergleiche jetzt in Bezug auf Arbeitszeit so schön und nett und werden gerne hergezogen? Und wenn wir dann aber andere Dinge vergleichen wollen, dann heißt es immer, ja, das ist nicht vergleichbar. Beispiel, Elektroautos in Norwegen und Deutschland. Ja, Norwegen ist nicht mit Deutschland vergleichbar. Ach so, aber die Schweiz, oder wie? Und wie sieht's denn mit der Stadtbegrünung in Paris aus? Okay, ist jetzt kein Land, aber ist eine Stadt. Ja, das können wir uns in Berlin nicht leisten. Ach so, wieso eigentlich nicht? Und Tempolimit, das ist ja wahnsinnig. Da kann man Deutschland nicht mit anderen Ländern vergleichen. Ja, stimmt. Die anderen Länder, bei denen es kein Tempolimit gibt, sind, naja, früher sagte man dritte Welt. Ah, kann man nicht vergleichen. Also vielleicht kann man auch die Schweiz beim Arbeiten nicht mit Deutschland vergleichen. Oder wir müssten ein Stückchen genauer werden. Also das geht mir echt gegen den Strich. Ich glaube, da verkürzt man zu oft und nimmt sich nur das raus, was einem gerade in den Kram passt.
Ich möchte an der Stelle auch noch anmerken, ich habe es ja im Vorgespräch schon angemerkt, ich glaube nicht, dass ein gewisser Merz an der Stelle auf Fakten einfach basiert, weil das tut er an sehr vielen Punkten leider nicht, sondern einfach, dass er sein Wählerklientel ansprechen will und mit dem Finger auf andere zeigen. Das ist eine Politik, die ist in manchen Ländern über dem großen Atlantik sehr groß geworden, so die Politik leider. Aber wir kommen halt so keine Meter weiter. Und ich möchte an der Stelle auch noch eine Statistik reinwerfen. Ich beschäftige mich ja selber sehr stark mit Rente und so weiter beruflich. Also ich bin nicht in Rente, aber ich beschäftige mich mit der Rente. Und man muss schon sagen, seit den 2000er Jahren ist die Anzahl der Stunden, in denen gearbeitet wurde in Deutschland, also die absolute Anzahl, also nicht irgendwie durch Menschen geteilt oder sonst irgendwas, stetig gestiegen. Es wurde noch nie so viel gearbeitet wie jetzt. Und das ist ein statistischer Fakt, das ist keine Meinung. Und das liegt ganz einfach daran, weil genau das, was du gesagt hast, dass Frauen sehr stark wieder reingegangen sind in den Arbeitsmarkt, reingezwungen worden sind. Das kann man jetzt auswählen an der Stelle. Aber dadurch, dass Frauen nun mal sehr oft auch die Care-Arbeit übernehmen, sind sie nun mal auch sehr oft in Teilzeit. Und das bedeutet genau das, was du beschrieben hast, dass der Schnitt eben runtergeht. Aber die Anzahl der Stunden, die ist enorm hoch eigentlich. Das heißt, zu Zeiten, wo da ein Herr Merz im Anführungszeichen normal gearbeitet hätte, also in unserem Alter jetzt gewesen wäre, da wurde weniger gearbeitet. Herzlichen Glückwunsch. Aber wie gesagt, das Fingerpointing bringt halt nichts.
Ja, genau. Also das sehe ich auch so. Kleiner Widerspruch. Ich behaupte mal, das ist nicht faktenfrei, aber es werden einem, man sammelt sich halt die Fakten zusammen, die einem in den Kram passen. Und das ist ja genau, das passt sehr gut zu dem Beispiel, was du gesagt hast. Wenn ich allein die Stunden, die durchschnittlich sind, betrachte, ja, dann komme ich halt und kann mit dem Finger auf andere zeigen. Nehme ich die absoluten Zahlen, wie du es gesagt hast, ja, dann funktioniert es plötzlich nicht mehr und dann habe ich kein Gesprächsthema und kann auf niemanden zeigen. Also es ist nicht faktenfrei, sondern es wird sich das rausgenommen, was einem gerade in den Kram passt. Und das ist halt meistens verkürzt.
Ja, den Punkt gebe ich dir. Was ich gemeint hatte, war, dass das Bild, was in den Köpfen der Zuhörer entsteht und entstehen soll, das ist eben dann faktenfrei, also nicht auf diesen Fakten basieren und so weiter und so fort. Nun gut, aber es wird Zeit, dass wir uns dann jetzt mit der wirklichen Arbeit beschäftigen, also von Menschen, die wirklich auch mal arbeiten. Und da hatten wir eben das Thema des Kollektivismus. Das bedeutet, in diesem Artikel zumindest steht das, das ist im Endeffekt, wenn man eine Entscheidung hervorruft heutzutage, dann werden sehr viele Menschen im Kollektiv zusammengerufen, es werden Meetings abgehalten, es werden E-Mails geschickt, es werden sehr viele Menschen CC gesetzt, bis hoffentlich irgendwann mal eine Entscheidung, ja, kommt. Und ich kenne das aus meinem Arbeitsalltag auch sehr, sehr stark. Also wenn eine Entscheidung benötigt wird, werden alle möglichen Menschen gefragt. Wenn ich eine Entscheidung benötige, werde ich auch sehr oft gefragt, hast du denn schon Person A, B, C und am besten noch bis Z gefragt? Was ich natürlich dann auch immer mache, obwohl das schon längst feststand. Aber ich gehe noch immer alle Entscheidungswege durch und so weiter. Und das wird eben hier quasi angesprochen, dass eben ein Wechsel hin, eine Entscheidung zu treffen auf die Menge, die stattgefunden hat, auch negative Auswirkungen dann eben hat. Also das ist erstmal die Dauer und das Zweite ist, wir kommen einfach zu keiner Entscheidung mehr, weil keiner will mehr eine Entscheidung treffen am Schluss. Hast du ein Beispiel aus deiner Arbeitswelt dazu?
Ja, ich habe sogar in Anführungszeichen ein sehr lustiges Beispiel. Ich bin ja in meinem Job schon seit vielen Jahren Führungskraft und ich führe Führungskräfte. Also das, ja, um einfach mal die Situation so ein bisschen zu verstehen. Und ich habe eine Mitarbeiterin, also Führungskraft eben auch bei uns im Unternehmen, die sich durchaus für denselben Job interessiert hat wie ich auch. Also jetzt nicht, dass wir eine Konkurrenzsituation hatten, sondern sie hat sich so ausgemalt, hey, wie müsste denn mein Arbeitsleben in ein paar Jahren aussehen? Ich könnte doch einen ähnlichen Job machen wie der Philipp auch. Und wir haben uns eine ganze Weile darüber unterhalten, was es denn bedeutet, was meine Arbeit eigentlich ausmacht. Und irgendwann ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, du, nee, ich habe meine Meinung dazu geändert. Ich will das eigentlich gar nicht mehr machen. Ich merke jetzt, welche Art der Diskussionen du alles von uns fernhältst. Und ich merke auch, also sie hat es mir gegenüber gesagt, sie hat gemerkt, wie ich genervt geworden bin von endlosen Diskussionen und nicht zu Entscheidungen kommen und wie ich wiederum öfter mich in eine Richtung bewegt habe, dass ich gesagt habe, so, wir machen das jetzt so, wenn sich irgendeiner beschwert, dann schickt den am Ende zu mir oder schickt die am Ende zu mir. Also sie hat festgestellt, dass ich immer mehr mit den Metaprozessen drüber diskutieren beschäftigt gewesen bin und hat gesagt, nee, das tue ich mir nicht an. Mir reicht's, wenn du am Ende mit Entscheidungen für mich um die Ecke kommst und ich damit leben kann und den Rest, den spare ich mir lieber. Ich mache so weiter wie bisher. Fand ich sehr bezeichnend.
Das ist übrigens ja witzig, weil wir haben jetzt quasi eine Führungskräfte-Inception, weil man, also das, ich glaub, weiß nicht, ob wir das jemals erwähnt haben, aber ich habe ja auch mal Führungskräfte geführt, unter anderem dich an der Stelle. Das heißt, ich habe eine Führungskraft geführt, die jetzt Führungskräfte führt. Das ist ja Wahnsinn. Über fünf Ecken, ja, geführt.
So geht's weiter. So geht's weiter, ja.
Aber ich muss auch sagen, ich bin ja heute auch nicht mehr Führungskraft und ich will das ehrlich auch nicht mehr werden. Unter anderem daher, dass hier sehr oft Entscheidungen einfach schwierig sind. Ich meine, du hast ja als Voraussetzung ja immer eine Führungskraft, die eine Entscheidung treffen muss oder will. Fangen wir mit dem Wollen an überhaupt. Wie ist dein Eindruck so von Führungskräften? Will man überhaupt eine Entscheidung treffen? Will man sich in das Feuer schmeißen? Will man das ertragen, dass man auch falsch liegen könnte?
Also ich habe da eine sehr unterschiedliche Meinung. Also ich arbeite ja in einem Unternehmen, wo wir viel Beratungstätigkeit bei Kunden machen und ich sehe da durchaus Unterschiede. Ich sehe den deutlichen Unterschied in meiner Arbeit und bei meinen Kollegen und Mitarbeitern. Da ist Entscheidungsfreude deutlich stärker ausgeprägt und ich sage gleichzeitig nicht so, wie ich mir das immer wünschen würde, aber deutlich stärker ausgeprägt. Während ich mir wiederum das teilweise bei unseren Kunden ansehe, das macht mich manchmal wahnsinnig. Also ich habe da das Gefühl, dass wir Entscheider gegenüber sitzen haben, die sich Dokumentation und Empfehlung und sonst was runterschreiben lassen, noch und nöcher, am liebsten von 3 Beratungshäusern, nur damit sie dann später sagen können, ich bin nicht schuld und ich habe mich ja nur an das gehalten, was mir empfohlen worden ist. Also das ist wirklich extrem teilweise. Natürlich, das ist auch nicht bei allen so. Ich meine, gibt da eine riesen Bandbreite, keine Frage. Aber dieses, ich möchte nicht selber entscheiden, sondern ich lasse mir das vorkauen, runterbeten und mindestens 3-mal absichern, boah, das ist schon echt anstrengend.
Mein Eindruck war ja da immer, dass Führungskräfte als erstes mit der Erkenntnis kämpfen müssen, dass es nicht die eine perfekte Entscheidung gibt und noch schlimmer, es ist ja nie nachweisbar. Ich hatte letztens mal in der Fußball-Podcast den Punkt gehört und das ist auch richtig, dass alle von sich selber glauben, sie wären die besseren Trainer als, ich weiß jetzt gar nicht, wer im Moment Bayern trainiert, um ehrlich zu sein. Naja, und das liegt ganz einfach darin, weil das, was Sie dann entscheiden müssten, wird ja nicht mit der Realität konfrontiert. Das heißt, du wüsstest gar nicht, ob die Auswechslung in der 60. Minute jetzt besser gewesen wäre oder nicht. Das ist schlichterdings nicht möglich. Das heißt aber, du hast einen, der eine Entscheidung trifft, in dem Fall eben ein Fußballtrainer, der eine Auswechslung macht oder nicht macht. Aber der muss ja dann die Folge quasi davon tragen. Du wirst aber nie im Leben sagen können, nee, im andersrum funktioniert es nicht. Nichtsdestotrotz muss der sich da halt dann dem stellen und natürlich auch Fragen gefallen lassen, warum hast du das gemacht? Das ist aber meiner Meinung nach nicht so schlimm, weil im Normalfall trifft er nicht Entscheidungen mit, ja, mir war langweilig, deshalb durfte der jetzt spielen. Das ist ja Quatsch. Sondern man denkt sich ja immer was dabei und manchmal funktioniert es und manchmal halt nicht.
Ja, also sehe ich ganz genauso. Der Sportvergleich passt auch da wieder sehr gut. Ich meine, wir haben jedes Mal bei irgendeinem größeren Turnier sind plötzlich alle wieder Bundestrainer und haben mehr Ahnung. Da haben wir vor ein paar wenigen Tagen ja auch im Handball erlebt, während der Europameisterschaft. Da wussten plötzlich alle sehr viel besser, zu welchem Zeitpunkt sie diesen Buzzer drücken, um eine Auszeit hinzukriegen.
Ich hätte nicht gedrückt.
Genau, das wussten alle plötzlich besser und ich weiß nicht mehr, wer das danach gesagt hat, aber auch ein ehemaliger Nationalspieler hat gesagt, wenn der Ball zu dem Zeitpunkt gegen den Pfosten geht, dann hat er alles richtig gemacht. Ja, und jetzt muss man sich mal angucken, was er die Jahre, also Gislason in dem Fall als Trainer der deutschen Nationalmannschaft, was er die Jahre vorher immer alles richtig gemacht hat, was aber kein Schwein mehr bemerkt. Also es geht gar nicht so sehr um diese Einzelentscheidung, wo man nicht weiß, was wäre, wenn ein bisschen was anderes gewesen wäre, sondern es geht um das große Ganze. Und ja, um auf den Punkt mit dem, was muss eine Führungskraft lernen, mit dem du angefangen hast, zurückzukommen, dass es nicht schwarz-weiß gibt. Das ist für mich immer dieses, es gibt nicht nur das Entweder-Oder und du kannst vor allem das Oder dann auch nicht ausmultiplizieren und berechnen und sagen, das wäre alles anders gelaufen, sondern es gibt ja noch erstens ganz viele andere Varianten und nur weil du eine Entscheidung anders getroffen ist, heißt nicht, dass sich plötzlich alles andere auch in eine andere Richtung gedreht hätte. Und ich glaube, das ist wirklich hart zu lernen. Ich versuche das meinen Mitarbeitern grundsätzlich mitzugeben, auch denjenigen, die ich sag mal, Führungskraft werden wollen, zu sagen, eine Sache, die ihr lernen müsst, ist wirklich, es gibt nicht nur richtig oder falsch, sondern es gibt noch ganz viel dazwischen und vor allem weiß keiner, wie es danach weitergeht. Also du musst Entscheidungen treffen, das ist anstrengend und das Schlimme ist, oftmals weißt du ja auch noch, dass es nicht die perfekte Entscheidung gibt, Also du musst eine Abwägung machen. Und das macht Entscheiden natürlich schwer. Und da verstehe ich auch, dass sich immer mehr, oder was heißt immer mehr, das weiß ich gar nicht, ob das stimmt, aber unsere Arbeit ermöglicht es besser als früher, finde ich, sich vor Entscheidungen zu drücken.
Ja, zumal mir auch eins nicht vergessen darf, und das ist ja auf der zweiten Ebene gedacht, wenn du eine Entscheidung sehr weit hinauszögerst, entsteht ja auch ein gewisser Schaden. Also die Zeit, die da verstreicht, die kann man ja auch eigentlich gegenrechnen mit dem, was wäre, wenn du die Entscheidung jetzt getroffen wirst. Oder um in dem Fußballvergleich zu bleiben, du kannst ja nicht ewig Zeit lassen, um Auswechslungen zu machen. Das geht schlichterdings nicht. Und das darf man dabei auch nie vergessen, dass dadurch auch ein Schaden entrifft, dass man nicht entschieden hat.
Das ist ja eine gute Beschreibung für die Politik von Angela alternativlos Merkel. Also Entscheidungen hinauszögern, bis es nicht mehr anders geht, ja, und dann ist es alternativlos geworden.
Tja, es sind ja nicht nur die Führungskräfte verantwortlich für den Weg der Entscheidung. Das wird ja auch durchaus gewollt, dass jeder quasi mitspricht. Jetzt wäre fast das falsche Wort rausgerutscht. Was sagen wir denn zu den, was sagen wir über die Menschen denn, die unbedingt da mitreden wollen?
Naja, also gerade im Arbeitsleben ist wiederum die Frage, wie demokratisch muss der Prozess sein? Das ist für mich auf jeden Fall ein Thema. Ich bin der Meinung, der muss nicht und der sollte auch nicht immer demokratisch im Arbeitsleben sein. Also man muss sich schon mal anfangen, die Frage zu stellen, wer muss denn eigentlich mitreden und warum wird der Anspruch, ja, gestellt, mitreden zu wollen. Ich bin da auch der Meinung, dass einfach die Arbeitskreise und Diskussionsrunden zu groß sind und das eigentlich nicht notwendig wäre. Ja, wie siehst du das?
Bin ich absolut bei dir. Das ist halt immer so ein Punkt. Ich habe bisher schon immer in jeder Arbeit genügend Menschen erlebt, die immer mitreden wollen, aber bei allem. Aber in dem Moment, wo es dann zur Verantwortungsübernahme halt auch kommt, weil wenn man eine Entscheidung trifft, muss man auch die Verantwortung tragen, das gehört in gewisser Weise halt mit sich, dann ist man ganz schnell in den Büschen drin. Ich meine, nur mal als Beispiel, wenn man jetzt in einem IT-Unternehmen reingeht und sagt, hey, jetzt lass uns doch mal ein Meeting zur KI machen, wer will denn da mitreden, dann wirst du ganz viele Hände oben sehen. Aber wenn es dann am Schluss raus, glaube ich, wirklich um die Verantwortung zu gehen, okay, wo investieren wir denn jetzt wirklich genau rein? Also wer will denn dafür die Verantwortung übernehmen? Wer traut sich denn hier zu sagen, okay, diese Richtung ist es, Marsch, Marsch. Dann wird es auf einmal, glaube ich, sehr, sehr, sehr dünn werden. Beziehungsweise dann kommen wir genau darauf raus, dass es den Leuten reicht, einfach einen Input zu geben und dann immer so diese Gegenfrage zu stellen, wie sehen es denn die anderen? Also und das ist ja genau dieser Kollektivismus, ich schieb's zurück in die Menge.
Ja, genau, da sind wir dann eben bei dem Arbeitskreis, der gebildet wird, der dann lange diskutiert und eine Empfehlung abgibt und dann die Frage ist, an wen geht die Empfehlung und wer sagt dann ja oder nein? Und also der Satz ist bestimmt schon sehr viel älter, aber ich habe das oft von einem anderen, nicht dir, einem anderen Chef gehört, Verantwortung ist nicht teilbar. Ja, das heißt, wir müssten das eigentlich an eine Stelle zusammenbringen, aber solange dieses Zusammenbringen nicht passiert, wird halt einfach nicht entschieden. Dann passiert halt auch nichts und niemand und gar nichts.
Um hier ein Beispiel aus dem Artikel zu nehmen, weil der schon hübsch ist. Also nehmen wir an, jemand hat Geburtstag. Dann wird heutzutage ja ein Signal-Chat aufgemacht, in dem dann alle drin sind und dann wird diskutiert, was können wir denn zum Geburtstag schenken? Und genau das Bild, das man jetzt im Kopf hat, das ist genau die Diskussion, die dann entsteht, die auch in der Arbeit entsteht. Das heißt, jeder hat irgendwas zu mäkeln, jeder hat irgendwie eine tolle Idee oder sonst irgendwas. Keiner irgendwie kann auf einmal sagen, ja, passt schon, mach mal so. Sondern es ist immer irgendwas anders und man entscheidet sich dann am Schluss doch wieder für den Wein. Und auf die Frage, wer kauft denn, dann auf einmal, ja, leider heute keine Zeit.
Ja, das passt sehr gut. Vor allem das, was ich daran anstrengend finde, ist, wenn, man sich über alles beschwert, also jeder Vorschlag zerredet wird, aber keine eigenen Vorschläge kommen. Das finde ich immer besonders anstrengend. Das ist das, wo ich dann auch irgendwann mal die Frage stellen muss, okay, brauchen wir das überhaupt diskutieren? Sind das überhaupt die richtigen zum Diskutieren? Könnte man das nicht beenden? Hört sich irgendwie nach dem üblichen Steering-Komitee an. Jeder hat was zu bemängeln, was alles blöd in dem Projekt gelaufen ist, aber den Vorschlag, wie man es besser machen könnte, den gibt's nicht. Beziehungsweise, wenn dann das Projektteam sagt, hier Leute, kann man sehen, wir haben einfach zu wenig Mitarbeiter, das ist da und da dran zu erkennen. Ja, dann wird das für die nächsten 7 Male auf die Agenda geschrieben, dass sich das Management darum kümmern müsste, dass die richtige Anzahl an Mitarbeiter ist, und dann irgendwann fliegt dieser Risikopunkt raus, weil man hat es ja lang genug zerredet und es war doch nicht so schlimm.
Ein wunderbares Zitat aus dem Artikel ist ja auch: schwer zu sagen, wann man noch arbeitet und wann man nur noch gemeinsam darüber redet, wie es wäre zu arbeiten. Und das trifft schon sehr, sehr gut. Also man diskutiert quasi über etwas, wie es denn wäre, jetzt ein Geschenk zu kaufen, anstatt zu überlegen, wie können wir es denn jetzt wirklich auf die fucking Schiene bringen.
Ja, genau. Also ich finde das Zitat auch sehr gut. Das ist das, was ich am Anfang meinte. Da sind wir irgendwo auf einer Metaebene angelangt. Also ja, wir reden miteinander, aber wo findet denn konkrete Arbeit statt? Und ich sehe da eine gewisse Problematik, und die wird in dem Artikel auch ganz grundsätzlich angestoßen. Aber jetzt nochmal in den Gedankengang zurück. Mein Urgroßvater, der ist Schuhmacher gewesen. Das heißt, da konntest du sehen, wenn der was gearbeitet hat. Der hat in der Werkstatt gestanden und hat Schuhe produziert. Also da ist etwas. Da ist Handarbeit gewesen und da ist am Ende was rausgekommen. Jetzt gucke ich im Vergleich meine Arbeit heute an. Das ist unmöglich zu vergleichen. Aus meiner Arbeit, ja, natürlich kommen da ab und zu mal Präsentationen raus, da kommen ab und zu mal Empfehlungsschreiben raus oder sonst irgendwie. Aber das meiste, was ich tue, ist denken und reden. Und gleichzeitig unterhalten wir uns im Moment gerade darüber, dass das darüber reden über die Arbeit irgendwie nicht wirklich Arbeit ist. Also ich sehe da eine gewisse Schwierigkeit in der Definition. Ist das hier produktiv oder nicht? Weil ich kann reden auf der Metaebene über meine Arbeit. Ich kann aber auch reden, indem ich zum Beispiel einem Kunden eine Beratung gebe. Ich kann reden, indem ich einem Mitarbeiter eine Empfehlung gebe oder auch eine Verhaltenskorrektur mir wünsche oder ein Lob ausspreche. Das sind alles Tätigkeiten, wo kein Ding rauskommt. Ich rede nur. Aber es gibt einen Unterschied, ob ich darüber rede, dass man sich mal zusammensetzen müsste, um eine Entscheidung in dem KI-Umfeld zu treffen, oder ob ich eben einem Mitarbeiter beibringe, dass der Job als Führungskraft in der Hinsicht anstrengend ist, dass man Entscheidungen eine irgendwann treffen muss, obwohl man weiß, dass es in beiden Negativpunkte gibt oder in 5 Entscheidungen, die man hat, Negativpunkte gibt. Also wir haben da eine gewisse Problematik, die nachvollziehbar ist, und gleichzeitig sind wir, glaube ich, immer öfter in diesem Teil, ja, wir reden nur drüber, um dein Zitat nochmal aus dem Artikel zurückzuholen. Also das heißt, da bewegen wir uns doch zu oft auf der Metaebene, und es ist aber nicht immer einfach zu entscheiden, sind wir auf dieser oder sind wir in richtiger Arbeit.
Weil du das gerade mit deinem Vater ansprichst, das ist ja eigentlich das Spannende auch, warum hat sich das überhaupt so rausgebildet?
Es war zwar der Urgroßvater, aber passt schon.
Ah, Urgroßvater, okay, sorry. Warum hat sich das überhaupt so rausgebildet an der Stelle? Also wir hatten ja früher, im Endeffekt hattest du den Chef, der hat die einsame Entscheidung getroffen, und dem wurde dann gespurt. Also das, was ein Friedrich Merz heute auch will, gefühlt manchmal. Dann hat man aber irgendwann festgestellt, so effektiv ist das im Übrigen auch nicht. Also da kommen auch Fehler rein, und wenn dann Fehler reinkommen, dann hast du ein Problem. Und wie gesagt, Fehler sind durchaus normal, aber es ist immer die Frage, wie stark und wie viel. Und das System mit einem Patriarchen da oben, das funktioniert halt so auch nicht so toll. Also hat man irgendwann mal festgestellt, wenn wir ein diverseres Meinungsspektrum haben und das einbeziehen, dann treffen wir auch die besseren Entscheidungen. Nehmen wir nur mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt heutzutage etwas rausbringe, ein Artikel, keine Ahnung, nehmen wir mal an, ich würde einen Rasierer rausbringen, dann würde ich mir erstmal denken, ich mache das jetzt für Männer. Wenn ich jetzt aber eine Frau fragen würde, würde sie sagen, Moment mal, wir können ja auch Rasierer verwenden. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich eventuell die Hälfte des Marktes einfach unterschlagen. Das wäre eine dumme Idee gewesen. So, das heißt, hier sind diverse Meinungen, diverse Blickpunkte durchaus besser, weil man kann nun mal nicht selber die komplette Welt oder den kompletten Markt überblicken. Ich weiß, Männer können das, und ich weiß erst recht Männer über 60 und so weiter. Das ist mir bewusst. Sorry, das ist irgendwann verloren gegangen. So. Also das funktioniert nicht. Das heißt, man ist irgendwann zu einem Punkt gekommen, zu dieser durchaus richtigen Erkenntnis, dass Diversität im Entscheidungsprozess Vorteile liefert. Was ich mir halt frage ist, wann ist man zu dem Punkt hingekommen, dass man unter Diversität alle versteht? Das ist der Punkt, den ich nicht so ganz nachvollziehen kann.
Also ja, den Teil da drinnen, warum sollen damit alle gemeint sein? Und es ist für mich ein Unterschied des Entscheidungsprozesses, also welche Perspektiven sammle ich ein und welche Entscheidungen treffe ich? Also die Perspektiven sind, da verstehe ich, dass der Raum groß gemacht ist. Bei dem Thema, wo ist dann am Ende eine Entscheidung? Da sehe ich das wiederum nicht, weil da habe ich die Möglichkeit, das trotzdem an einer Stelle, wo die Verantwortung dann am Ende ist, auch zu entscheiden. Und ich glaube, da ist der Fehler in dem System. Also wir haben die Spannbreite groß gemacht, die Diversität da drinne, und da sehe ich das ganz genauso. Das ist unglaublich wichtig und unglaublich nutzbringend. Aber den Teil am Ende dann doch eine Entscheidung zu treffen, den muss halt nicht in einem Kollektiv, also das muss nicht in einem Kollektiv liegen, sondern das kann und sollte öfter bei einer Einzelperson und vielleicht sind es auch mal zwei oder drei, aber halt nicht alle. Da sollte eine Entscheidung getroffen werden.
Und an der Stelle einen schönen Gruß an Jens. Du wirst halt nicht immer gefragt. Das ist nun mal so. Wenn du gefragt werden willst, dann geh in eine Führungsposition rein. Die Möglichkeiten gibt es, dann hast du auch die Möglichkeit, allerdings dann musst du die Entscheidung, das halt auch tragen, was du da entscheidest.
Du musst dann auch tragen, was andere entscheiden. Das gehört nämlich auch zur Führungstätigkeit hinzu. Und dann Entscheidungen, die man selber nicht mitgeht, aber die in einem, entweder von jemand weiter oben oder in einer Gemeinschaft getroffen worden sind, trotzdem mitzutragen. Das ist auch nicht immer einfach.
Absolut, absolut. Was ich ja schön finde, ist ja, es gibt ja auch so eine bestimmte, Menschen, die, wie soll man sagen, das Gen des Advocatus Diaboli verinnerlicht haben. Das war jetzt ein ganz komischer Vergleich. Aber ich versuch's mal zu umschreiben. Also ich hatte bisher das schon immer in allen Stationen immer erlebt, dass ein Mensch immer dabei ist, der meint, es würde der Entscheidung helfen, wenn man grundlegend immer dagegen ist. Also egal, was man hat, er ist dagegen. Und das ist immer spannend, weil in dem Moment, wo du eine Entscheidung triffst und dann sollte nur ein bisschen daneben gehen, hat die Person natürlich dann immer recht in dem Moment. Weil das wäre der andere Weg, das ist wieder der Trainer am Sofa, der jetzt natürlich wusste, dass die Auswechslung sehr dumm war. So ist es genauso mit dem. Der ist immer dagegen. Hast du auch so mit solchen Menschen schon Umgang gehabt, die immer per Grundsatz dagegen sind erstmal?
Also ja, habe ich auch schon erlebt. Glücklicherweise auch da eher auf Kundenseite, wo ich das dann irgendwann entweder ignorieren konnte oder die Zeit auch wiederum gewesen ist. Aber ja, die gibt es. Und ich glaube, dass dieses, ja, aber ich habe doch recht, also wenn dann wieder irgendwas schiefgelaufen ist, egal ob es eine Kleinigkeit drinne war oder das große Ganze, ja, dann hatten sie wieder recht. Und das bestärkt sie auch da drinne, weiterhin dagegen zu sein und zu sagen, ja, das funktioniert so nicht und das klappt so nicht und ich bin dagegen. Das ist aber auch das ist aus meiner Sicht eine, nennen wir es mal, nicht hilfreiche Perspektive. Da bin ich genauso bei dem, mach doch Alternativvorschläge. Also wenn du dagegen bist, dann sag doch, was wir besser machen können. Da sind die Leute sehr oft sehr still, weil sie eher negativ kaputt machen können, anstatt ja etwas Positives mit aufbauen können. Und wenn es dann mal so ist, dass da doch etwas Konstruktives kommt, dann sind es oft gute Vorschläge, aber das ist bei den wenigsten dieser Persönlichkeiten der Fall. Also da macht es dann einen Unterschied. Ist es eine Person, die nur Negatives sehen will? Da kommt nichts Positives bei rum. Da werden auch die Vorschläge innerhalb kürzester Zeit, also entweder kommen sie gar nicht oder du kannst sie schnell zerpflücken, dass es doch keine brauchbaren Vorschläge sind. Oder das ist mal wirklich eine gute Perspektive. Aber das ist normalerweise nicht bei dem notorischen Ich bin dagegen, sondern bei jemand, der wirklich sich mit der Sache auskennt und was zu sagen hat.
Ich möchte an der Stelle auch mal betonen, weil das kommt dann immer so in Diskussionen ein bisschen falsch rüber. Es geht jetzt nicht darum, jemanden zum Schweigen zu bringen oder jemanden, also dass jemand nicht die Wahrheit sagen dürfte oder wie auch immer. Darum geht es an der Stelle gar nicht. Sondern es geht immer um eine Anzahl von Meinungsbeiträgen, eine Anzahl von Entscheidungen, die immer konstant dagegen laufen. Und man darf ja da nicht vergessen und wer auch, also wenn man noch nie in der Position war, dann ist es sehr schwer nachzuvollziehen, aber du brauchst da auch eine Akzeptanz für deine Entscheidungen. Also Macht kommt ja nur eigentlich durch Legitimation, durch Verfahren. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, dann muss ich davon ausgehen, dass dem auch mehr oder weniger befolgt wird. Und wenn du immer jemanden drin hast, der es dann besser weiß, der am besten noch wie Jens auch noch sehr, sehr lautstark ist und in Anführungszeichen meinungsstark ist, im Sinne von, er ist überzeugend, aber nicht inhaltlich, sondern einfach, weil der Typ so cooler Typ ist oder so viel trinken kann oder wie auch immer, das ist völlig wurscht. Aber du musst ja davon ausgehen, dass der Rest dir quasi in deine Entscheidung folgt, weil sonst kannst du es im Normalfall auch gleich lassen. Und der Punkt ist der, am Schluss raus wird keiner glücklich mit solchen Menschen teilweise. Und ich sage es auch mal ganz klar, der Mensch an sich hat dann auch ein Problem. Weil ehrlich, willst du in einem Job sein, wo du ständig denkst, wups, das ist aber falsch?
Nee, auf gar keinen Fall. Also auch so Diskussionen habe ich schon mit Mitarbeitern geführt und habe sie davor gewarnt, dass sie als Schwarzseher wahrgenommen werden, wenn sie sich immer nur über alles beschweren und meckern und tun und machen. Und ich bitte dann einhellig darum, dass sie sich mal Gedanken machen, wie sieht die Alternative aus? Also mach konstruktive Vorschläge und dann ändert sich das auch, aber immer nur, das ist alles doof, das gefällt mir alles nicht, das wird alles schief gehen, das hilft keinem und mit so jemand will man eigentlich auch nichts zu tun haben. Was nicht heißt, wie du schon sagtest, Mund verbieten, darum geht's gar nicht. Es geht um, ist da etwas Konstruktives dabei oder nicht? Und ich glaube, in der Geschichte, die wir da haben, ist ein Punkt, der massiv etwas ausmacht, die Größe von Organisationen. Weil, kommen wir mal nochmal auf dieses Handwerkerbeispiel zurück. Naja, am Ende steht da einer in der Werkstatt oder lass es von mir aus zwei oder drei sein. Naja, aber wie sehen denn heute unsere Organisationen aus? Egal, ob das eine Regierung ist oder ob das ein Unternehmen im Sinne von Konzern ist, da sind Hunderte, Tausende, Zehntausende Leute an einer Sache beteiligt. Und natürlich werden die Entscheidungswege länger, egal ob sie erstmal sehr weit nach oben laufen müssen und dann wieder zurück im Sinne von Hierarchien oder dass alle mit abgeholt werden müssen und dann diskutierst du mit der ganzen Abteilung, ob die Zimmerpflanze jetzt umgestellt wird oder nicht. Also das hat viel mit Organisation zu tun und das ist aus meiner Sicht auch eine gewisse Problematik, denn früher war es so, du hattest den Chef zitiert, der sagt, wo es lang geht. Das war früher oftmals derjenige, der es auch am besten wusste. Also der Erfahrung hatte, der wusste, was das Beste ist und dann Entscheidungen getroffen hat. Das ist heute nicht mehr so. Ich bin als Führungskraft nicht Fachexperte. Ich weiß nicht zwangsläufig, wie meine Mitarbeiter ihren Job machen oder wie sie ihn besser machen können. Ich habe ein grundsätzliches Verständnis davon, ja, aber die machen ihren Job gut. Ich habe einen anderen Job und ich mache den gut. Also das heißt, da ist auch eine Schwierigkeit, die schlichtweg mit unserer Art der Organisation zu tun hat, was jetzt erstmal per se nicht schlimm ist. Also das ist für mich nachvollziehbar und verständlich und ich finde es auch gut, denn ich könnte niemals Experte in all dem sein, was die ganzen Mitarbeiter in meinen Teams tun. Unmöglich. Das kriegt nicht ein einzelner Mensch hin. Und deswegen gibt es auch eine Aufgabenverteilung. Was nichtsdestotrotz dann am Ende wieder heißt, Verantwortung liegt bei mir und Verantwortung liegt im Zweifel dann halt auch bei mir, wenn ein Mitarbeiter von mir einen Fehler macht. Und das zu akzeptieren, ist auch eine Sache, die ist schwer als Führungskraft zu lernen.
Absolut, vor allem an der Stelle auch die Warnung an Führungskräften schlichtweg nicht immer nur dann Druck durchreichen und nach unten treten. Ne? Wenn es schief läuft, musst du am Schluss auch schon den Kopf hinhalten, das hilft dir nicht. Das ist immer auch das, was der Autor in dem Artikel durchaus auch anspricht, dass man schon gewisse Freiräume einfach schlichtweg schaffen muss. Das geht schlechterdings nicht anders, aber gleichzeitig, also darfst du das eben nicht durchlassen. Das hat aber den Vorteil, du kriegst loyalere Mitarbeiter, die halt Vertrauen entgegenbringen und das Vertrauen, das du ihnen entgegenbringst, ist ja dann eben auch gewisserweise gerechtfertigt. Und man kriegt schon ein Gespür dafür, was man jetzt an Aussagen jetzt, worauf man sich verlassen kann und worauf nicht. Also wenn ich jetzt einen Backend-Entwickler habe und der erzählt mir irgendwas zu, in React wird das so und so gemacht, dann ich sage mal so, ich weiß schon, wie ich das dann einzuschätzen habe.
Ja, genau. Also das ist natürlich dann auch, von wem kommt's, wer hat dazu was zu sagen, das muss man dann in die Betrachtung auch mit einfließen lassen. Um vielleicht auch einen Praxistipp damit unterzukriegen, der mir weitergeholfen hat in Bezug auf Entscheidungen, die, naja, wo ich dann doch noch mit allen diskutieren sollte. Also du hattest vorhin gesagt, wo dann die Rückfrage kommt, hast du schon mit A, B und C geklärt und ist auch, am besten auch noch bis Z. Ich habe eine Sache bezüglich Entscheidungen, wo ich selber davon genervt gewesen bin, dass ich mit allen möglichen Leuten noch alles Mögliche abklären musste und sollte und mir gedacht habe, also eigentlich treffe ich die Entscheidung selber, weil sie gehört in mein Arbeitsumfeld. Das ist eigentlich meine Entscheidung. Bin ich hingegangen und habe Entscheidungen getroffen, habe die wiederum an die Beteiligten, egal ob das jetzt nur mein Chef gewesen ist oder auch ein paar mehr, kommuniziert und habe danach Fristen gesetzt und zwar mit der Entscheidung zusammen und habe gesagt, wenn es innerhalb der nächsten 2 Wochen keine anderslautende Blablabla gibt, dann steht diese Entscheidung. Und ich sag dir, fast nie kommt dann eine negative Rückmeldung. Also dieses sehr, sehr kurze, also Entscheidungen kommunizieren und sagen, hey, es gibt noch Widerspruchsmöglichkeit, aber die ist nur bis dann und dann, ist wunderbar. Und ich habe dann auch danach teilweise schon Auseinandersetzungen gehabt, die dann lauteten im Sinne von, ja, aber wir müssen noch. Und habe ich gesagt, nee, wir hatten den Zeitpunkt bis zu wir müssen noch, den gab es, der ist jetzt schon eine Woche rum. Wir diskutieren das jetzt nicht mehr, sonst kommen wir nicht weiter. Und da hatte ich noch nie eine weiterführende Diskussion. Also ich konnte damit sehr gut leben, da Fristen zu setzen und zu sagen, hier, das hier ist eine Entscheidung, die ist nicht mehr, also die ist schon getroffen. Es gibt noch die Möglichkeit, darüber zu diskutieren. Also ich habe sozusagen getan, als könnte man das nochmal revidieren. Da meldet sich so gut wie nie jemand. Kann ich sehr gut mitleben, funktioniert wunderbar, kann man aber natürlich auch nicht inflationär benutzen. Also das sollte man meiner Meinung nach nur bei Sachen tun, die auch wirklich notwendig für so einen Schritt sind.
Ja, das ist immer auch das Spannende, wenn man auf so Systeme wie GTD, also Getting Things Done und so weiter schaut, dann geht es ja genau darum, Dinge auch abzuschließen. Und das ist genau das, was du ja machst, dass du sagst, pass auf, in der Woche haben wir eine Entscheidung und dann ist das Ding abgeschlossen. Dann wird das auch nicht nochmal aufgemacht, sondern nächster Schritt. Also wir können nicht ewig wieder auf dem einen Schritt zurück, sondern wir müssen den nächsten Schritt machen.
Ja.
Und ich glaube auch, dass sehr oft diese Gefühle, die Menschen haben in der Arbeit, man kommt keinen Schritt voran oder was habe ich denn heute gemacht, ging genau daran, dass da Dinge nicht abgeschlossen werden. Man hakt das im Kopf nicht ab, sondern versucht dann nochmal daran was zu drehen und vielleicht kann man ja noch was ändern und vielleicht kann man noch was ändern. Und vielleicht weiß der Jens 2 ja vielleicht noch irgendwas dazu, was er natürlich behauptet, dass er tut, aber im Endeffekt leider nichts Neues dazukommt.
Ja. Und nur um das nochmal da herauszustellen, ich glaube, es ist auch ein Unterschied zu sagen, wir haben in einer Woche eine Entscheidung oder das hier ist die Entscheidung. Wenn es dazu noch was zu diskutieren gibt, dann bitte innerhalb der nächsten Woche. Das macht, glaube ich, auch nochmal einen Unterschied, weil dann steht diese Entscheidung schon, dann ist die auch in meinem Kopf schon abgehakt. Und ich behaupte auch für ganz viele gegenüber ist die schon abgehakt. Außer es gibt wirklich noch was Wichtiges. Und das, wie gesagt, kommt für mich so gut wie nie vor. Es ist, ja, natürlich, das sind dann Entscheidungen in dem Umfeld, wo ich auch der Meinung bin, hey, das kann ich selber machen, das mache ich jetzt selber und das kommuniziere ich dann so. Und da macht es einen Unterschied, ob du sagst, ja, in einer Woche ist eine Entscheidung da oder das hier ist sie jetzt.
Das ist ein wunderbarer Punkt. Ich bin nämlich in der Vorbereitung über was wahnsinnig Geiles gestolpert. Das war mir gar nicht bewusst. Und ich bin mal gespannt, ob du dich jetzt noch an die Zeit erinnerst, wie wir zwar uns noch über Führungskräfte und so weiter unterhalten haben. Und zwar habe ich in der Vorbereitung, bin ich darüber gestolpert, dass ein Vorbild dieser Entscheidungen in der Gruppe ja der japanische Ansatz ist. Und ich weiß nicht, ob dir das Ringi-System, es ist falsch ausgesprochen, da bin ich mir sicher, aber das Ringi-System, ob dir das dir irgendwas sagt.
Ich bin der Meinung, dass es dieses System mit dem Gegenzeichnen, also dass da jeder der auch irgendwie nur Beteiligten was abhaken muss, irgendwie so funktioniert es. Aber genau solltest du es vielleicht nochmal erklären.
Genau. Also das ist schon absolut richtig. Es gehört noch was dazu, nämlich in der Vorbereitung, nämlich das sogenannte, oh Gott, Nemawashi. Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass es garantiert falsch ausgesprochen ist. Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, dass nämlich wer auch immer dieses Meeting veranstaltet, im Vorfeld bereits die Leute abholt und im Endeffekt im Vorfeld schon eine Entscheidung gefällt wurde. Also man spricht mit den Leuten davor, weil bist du dafür, bist du dagegen? Wenn nein, wo hakt vielleicht? Worüber können wir reden? Können wir das so und so reinbringen und so weiter und so fort? Also es wird im Vorfeld schon jeder an Bord geholt. Und dann wird eben ein Dokument erstellt, was dann jeder auch abstempelt eben. Das ist genau das, was du beschrieben hast. Und das Meeting an sich ist dann eigentlich nur mehr, dass man sich trifft, noch einmal das im Endeffekt vorliest, also sagt, was steht da drin, und dann sagt jeder, ja, genau so machen wir das. Weil jeder ja davor schon abgeholt ist. Und der eigentliche Unterschied zu dem, was wir machen, ist ja, wir machen die Meetings und wollen in dem Meeting die Entscheidung herbeiführen. Und die machen dir die Entscheidungsfindung davor schon. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich habe das mal öfters meinen Führungskräften gesagt. Für wichtige Entscheidungen sicher dir davor alle Leute, die du brauchst, damit die Entscheidung so stattfindet. Ich bin so stolz auf mich.
Ja, also ich meine, das ist ja auch ein nachvollziehbares Prinzip. Also ich arbeite ja witzigerweise in dem Konzernumfeld, in dem ich arbeite, ganz oben steht ein japanisches Unternehmen. Also uns ist diese Materie durchaus bekannt. Und
Kawasaki.
Sorry. Nein. Ja, durchaus bekannt. Das Lustige ist, aus deutscher Sicht beschwerst du dich dann darüber, wie lange es dort dauert, dass Entscheidungen gefällt werden, weil du halt nur betrachtest, ja, da wird vorher mit jedem ein Einzelgespräch geführt. Dann guckst du dir auf der anderen Seite den deutschen Teil des Konzerns an und denkst, ja, da wird's halt endlos zerredet und man kommt am Ende zu gar keiner Entscheidung. Jetzt die Frage, was am Ende besser ist.
Genau, und das Spannende, um jetzt den Rückschritt zu dir zu machen mit dem Terminieren, das ist im Endeffekt ja auch eine Terminierung, weil das Meeting, an dem sich alle treffen, das ist die Terminierung dabei. Ab dann ist die Entscheidung durch. Das ist das Ende des Ganzen und nicht der Anfang.
Ja, ganz genau. Also letztlich ist es Fristen setzen, Entscheidungen treffen, ja. Läuft wieder auf eine Sache hinaus. An einer Stelle muss es passieren. Und ob das jetzt eine zeitliche Abfolge ist oder ob es eine Einzelperson ist, die eine Entscheidung trifft, ja, Verantwortung ist nicht teilbar, hatte ich vorhin schon mal zitiert. Und ich bin da sehr der Meinung, dass das richtig ist.
Bin ich absolut auch dafür. So, jetzt wollen wir aber natürlich nicht immer nur ins Meckern kommen. Wir haben jetzt ja schon eine Möglichkeit gesagt, die man machen kann, nämlich diese Terminierung eben. Oder eben das Zweite, das, was ich davor schon, ohne dass ich es wusste, den Menschen mitgegeben haben, also meine Führungskräfte mitgegeben haben, dass man davor schon versucht, die Menschen an Bord zu holen. Das geht natürlich, wenn man ein 20-Mann-Meeting hat, da wird es schwieriger, aber dann muss man sich halt auf die Hauptmenschen fokussieren quasi.
Und
aber haben wir
Fragen, ob es wirklich 20 Leute in einem Meeting sein müssen? Und die Antwort lautet fast immer nein.
Ich weiß, aber Jens ist doch immer so schnell beleidigt.
Ja.
Ja. Jens. So, haben wir aber sonst noch hilfreiche Dinge, außer Jens zu ignorieren? Ich entschuldige mich im Übrigen nochmal bei allen, die wirklich Jens heißen. Das ist wirklich nur, ja, Folge, keine Ahnung, 312 haben wir das mal erklärt. Das ist nur ein gesetzter Mensch an der Stelle.
Genau, sein Platzhaltername, und in dem Fall ist es Jens geworden. Ja, du, also ich glaube, es gibt schon noch das eine oder andere mehr, was ich jetzt eben einfach so in den Raum geworfen habe. Da ist, denke ich, auch noch eigentlich viel dahinter. Also so gut die zusätzlichen Perspektiven sind, nicht jeder muss an der Entscheidung beteiligt sein. Also das ist für mich auch einfach nochmal ein Punkt. Ich kann mir Perspektiven, Meinungen von Menschen einholen, ohne dass ich sie an der konkreten Entscheidung beteilige. Also was mache ich damit? Ich sammle mir Meinungen, Perspektiven, Pluspunkte, negative Punkte sammle ich mir ein und treffe die Entscheidung dann am Ende aber immer noch aus dieser Gesamtheit heraus, alleine oder in einer kleineren Gruppe. Denn es ist ja auch so, diese verschiedenen Perspektiven, da stellt der eine vielleicht sein Fachwissen zur Verfügung, die andere macht sich vielleicht stärker Gedanken darüber, was sind die Auswirkungen auf die sonstigen Beteiligten, und der nächste hat den nächsten Aspekt. Aber das sind ja auch wiederum nur Einzelbetrachtungen, und wenn ich die aus verschiedenen Sachen zusammenführe, muss ich danach nicht nochmal alle fragen, ob sie das gut finden, sondern sagen, wir haben hier mehrere Perspektiven zusammengenommen und haben aus dieser Summe eine Entscheidung getroffen. Und das, da muss ich dann nicht von jedem einen grünen Haken bekommen. Ich glaube, das ist auch einfach nochmal ein wichtiges, mit wem muss ich Entscheidungen treffen? Müssen da alle, also sind sie nur Neudeutsch Inputgeber oder sind sie in der Realität Teil der Entscheidung oder nicht?
Genau. Und der Appell übrigens auch an der Stelle an jeden Einzelnen von uns, erst recht in der Zeit jetzt, ist auch, Dinge einfach auch mal zu akzeptieren irgendwo. Also du musst nicht überall auch immer mitreden. Das ist gar nicht notwendig. Die Welt bricht nicht zusammen, wenn du nicht überall mitredest. Es muss auch nicht immer alles nur nach deiner Nase gemacht werden quasi. Das ist komplett unnötig. Wir haben nun mal wirklich ein diverses Leben da draußen. Wir haben auch in Entscheidungen diverse, aber das heißt, wie gesagt, nicht, dass jeder Einzelne gefragt wird. Es erfordert aber auch, dass man das einfach mal akzeptiert und dann damit eben einen Schritt weitergeht. Das heißt, akzeptiert jetzt, dass amerikanische Software vielleicht nicht die beste ist und geht einen Schritt weiter. Das funktioniert. Es gibt Menschen, die die Hand aufhalten. Man muss sie nehmen. Akzeptanz, ganz wichtiger Punkt im Moment.
Ja, damit hast du auch wieder einen guten Kreis geschlossen zu dem Thema am Anfang. Ja, es gibt Alternativen und es gibt auch Leute, die sich mit den Alternativen auskennen und mit denen kann man sich mal unterhalten und auch gerne weiterführen lassen.
Ja, ich habe mir das ja für das neue Jahr vorgenommen, ich schaffe bessere Überleitungen und ich muss sagen, bisher war es gar nicht mal so schlecht.
Ich bin stolz auf dich, sehr gut.
Ich auf mich auch. So. Aber ich würde hier jetzt auch langsam dann auch mal den Knoten dran machen.
Wir treffen außer jetzt die du sagst, du hast dass es, wir durch sind.
Ja, wollen wir drüber reden, ob wir da, machen wir jetzt nicht. Aber trotzdem die offene Frage an der Stelle, hast du noch etwas, was du hier anbringen möchtest?
Also für mich gibt's eigentlich nur nochmal diese abschließende Betrachtung. Ja, Entscheidungen sind notwendig, zu ihnen hinzukommen, andere mit einbinden, aber trotzdem Entscheidungen selber treffen und sich zu überlegen, wie kann man dafür sorgen, dass die stehen bleiben und nicht nochmal und nochmal und nochmal diskutiert werden. Das muss man im Voraus tun. Das ist nichts für den Entscheidungstermin, falls er denn so stattfindet, wie wir den vorhin beschrieben haben.
Wunderbar. Und mit diesen Worten würde ich uns auch langsam für die heutige Entscheidung verabschieden. Wir haben noch keine Entscheidung getroffen für das nächste Mal, glaube ich, thematisch gesehen. Oder habe ich was übersehen in der Entscheidungsfindung?
Nein, du hast noch nichts in der Entscheidungsfindung übersehen. Allerdings wird es das nächste Mal mit ziemlicher Sicherheit wieder mehr um das Thema Familie gehen, anstatt wie heute sehr intensiv um Arbeit, Arbeit und Arbeit.
Das ist wahr. Mir fällt ein, wir hätten auch darüber diskutieren können, wie Entscheidungen in der Familie fallen, aber so tief will ich dann eigentlich auch nicht aus dem Nähkästchen plaudern, um ehrlich zu sein. Da weiß nicht recht.
Da haben die Kinder das meiste zu sagen.
Das ist auch wieder wahr, aber wie gesagt, eine Geschichte für einen anderen Tag. Wir werden wieder ein Thema machen, wo es wieder mehr um Familie geht, aber ich glaube, Arbeit hat uns beide jetzt sehr beschäftigt und deswegen war es auch ganz gut, darüber mal zu sprechen, weil das ist auch ein wichtiger Teil unseres Lebens.
So schaut's aus. Dann.
Und in diesem Sinne würde ich dir das letzte Wort überlassen. Jetzt darfst du abmoderieren.
Wie immer, macht's gut und bis zum nächsten Mal.